Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel mit Marcel Jäcki. Weiterer Stellenabbau in der Region. Die AFA Münchenstein produziert bald keine Röhren mehr. Umstrittene Wirtschaftsförderung. Kreative Unternehmen werden in Basel nicht richtig unterstützt, sagen Kritiker. Der Komiker Massimo Rocchi wagt den Sprung ins Opernfach und gibt dem Haydn einen überraschenden Drive. Und?
Ganz einfach. Eine gute Geschichte gut erzählen. Das gibt einen guten Roman.
Der Basler Schriftsteller Patrick Can ist unser Wochengast. Das Wetter, es gibt ein regnerisches Wochenende, Temperatur morgen etwa 12 Grad. Am Mikrofon der Marcel Jäcki. Wir fangen die Sendung an mit Meldungen. Die ARFA-Röhrenwerke geben nächstes Jahr ihre Produktionsmünchenstein auf. 61 Arbeitsplätze gehen verloren. Der ganz genaue Zeitpunkt, wenn sie aufhören, sei aber noch offen, sagt das Unternehmen. Die ARFA gibt es seit den 1940er Jahren, sie ist auf dem Dreispitz daheim und sie produziert Röhren und Rohrteile. Die Nachfrage nach Stahlrohr sei massiv zurückgegangen, die Marktaussichten seien schlecht, es gibt Überkapazitäten auf dem Rohrmarkt und dazu käme der starke Euro-Wechselkurs, begründet die ARFA ihren Entscheid. Das Unternehmen hat keine andere Firma gefunden, um mit ihr zusammenzuarbeiten oder fusionieren. Der Geschäftsführer Bernhard Lindemann.
Das ist gescheitert, weil wir auf der Technologieseite keinen Vorteil anbieten können. Wir hätten ergänzende Technologien anbieten und das ist uns nicht gelungen, hier einen entsprechenden Partner zu finden.
Der Christian Müller von der Gruppierung Freistaat Untersglei-Basel. Freistaat Untersglei-Basel will nicht mehr bei den Regierungswahlen mitmachen. Das hat er gestern so bekannt gegeben. Die Wahllisten für einen zweiten Wahlgang sind aber schon gedruckt. Der Christian Müller kann sich darum nicht mehr zurückziehen. Er kann aber seine Wahl ausschlagen, falls er gewählt wird. Und das wird er auch machen, gibt Christian Müller bekannt. Die Kandidatur, die jetzt also nicht mehr gelten soll, kostet der Staat 10 bis 15'000 Franken. Der Christian Müller.
Die Demokratie kostet, also man kann alles diese Nummer dranhängen. Das Parlament macht auch sehr viel heiße Luft und es kommt nicht so viel raus. Von dem her, schade.
Neben dem Baschi Dürr kandidiert jetzt noch der Damian Heitzmann für die Regierung. Er ist politisch unbekannt und hat sich erst im zweiten Wahlgang offen bewerben. Fimo-Arbeiter kommen weiter unter Druck. Das Bundesgericht hat den Fall aus dem Kanton Thurgau beurteilt. Dort ist ein Wirt, der mit den Gästen in seiner Bar geraucht hat, zu einer Busse von 200 Franken verurteilt worden. Das Bundesgericht hat die Busse bestätigt und gesagt, dass der Verein nur dazu diene, das Gesetz zu umgehen. Die Hürden in den Vereinen aufgenutzt werden, sind nicht besonders hoch. Das heisst, das Lokal müssen wir darum gleich als öffentlich zugänglichen Raum anschauen, wo man eben nicht rauchen darf. Noch hängig vor dem Bundesgericht ist ein Rekurs vom Basler Verein Fimoa. Er findet, das Bundesgerichtsurteil hätte keinen Einfluss auf seine Beschwerden. Zum ersten Beitrag. Basel will die Kreativwirtschaft fördern, junge Leute aus der Region wie Architekten, Designerinnen oder Kunstschaffende. Darum hat der Regierungsrat das Pilotprojekt Initiative Kreativwirtschaft gegründet. Das ist anderthalb Jahre her. Jetzt aber wird das Projekt kritisiert von einem Grossrat, aber auch von der Ombudsstelle. Rahel Walser.
Beide zielen aufs Gleiche ab. Es brauche mehr Transparenz und mehr Effizienz. Es war der SP-Grossrat Tobi Schäfer, der die Diskussion ins Rollen gebracht hat. Er hat sich vor ein paar Wochen zu Wort gemeldet und die Regierung aufgefordert, den Nutzen von diesem Projekt zu überprüfen. Der Tobi Schäfer ist nämlich misstrauisch geworden.
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Initiative Kreativwirtschaft, die an für sich ja sehr zu begrüßen ist, in eine falsche Richtung läuft. Man hat in den letzten zwei Jahren in der Öffentlichkeit die Initiative Kreativwirtschaft kaum wahrgenommen und auch zunehmend viele Basler Kultur- und Kreativunternehmen haben Kritik gegeben an der Praxis der Initiative.
Die Kritik von ihm hat mehrere Aspekte. Die Initiative hat bisher zu wenig bewirkt, hat keine klare Strategie und zu allem anderen wurde zu viel Geld in die Kasse der Geschäftsleitung, im sogenannten Board, fließen statt in Projekte. Soweit die Vorgeschichte. Aktuell geht die Diskussion um die Förderungsinitiativen aber in die nächste Runde. Die Regierung hat jetzt nämlich auf den Vorstoss reagiert. Das Schreiben beinhaltet wenig Konkretes. Es zeigt nochmals das Budget auf und tut darauf verweisen, als gleich sowieso eine Evaluation gemacht wurde, weil die Pilotphase vom Projekt auslaufe. Der Tobi Schäfer ist mit der Antwort teilweise zufrieden, sieht sich aber in seiner Kritik bestätigt. Der Vorsitzende vom Board der Initiative Kreativwirtschaft, Martin Heller, setzt sich mit diesen Vorwürfen auseinander, fühlt sich aber vor allem eins missverstanden.
Die Kritik erzählt ist, glaube ich, vor allem einfach. Sie erzählt, dass eine Grundbedingung von der IKB nicht verstanden ist worden. Vielleicht haben wir es dann auch zu wenig hartnäckig kommuniziert, dass es da nicht um Kulturförderung geht, wo man einfach aus einem Fördertopf halt seine eigenen künstlerischen Projekte alimentieren kann, sondern dass es um Wirtschaftsförderung geht und dass dort die Spielregeln ganz andere sind und auch die Interessen, auch die von der Regierung, die uns mitgegeben wurden, andere sind.
Die Unklarheit darüber, was Kulturförderung ist und was Wirtschaftsförderung, die sind also schuld an der Kritik. Die Kritik an der Initiative, als sie zu wenig bewegen würde, die sei also nicht richtig, weil die IKB will bewusst im Hintergrund wirken und eben nicht einzelne Projekte finanzieren. Und darum sei es auch gerechtfertigt, dass die Geschäftsleitung für ihre Dienste genug Geld kriege. Aber auch wenn der Martin Heller die Vorwürfe von Tobi Schäfer abwehrt, die Debatte, die ausgelöst worden ist, zieht immer grössere Kreise. Inzwischen ist nämlich weitere Kritik laut worden, und zwar von der Ombudsstelle von Basel-Stadt. Das berichtet heute die Basler Zeitung. Ausgelöst hat die Kritik an Anina Zimmermann. Sie hat einmal bei der Initiative mitgeschafft, hat das Board dann aber verloren. Dass sie sich mit ihrer Kritik jetzt an die Ombudsstelle gewendet hat, das will Anina Zimmermann diskret behandeln und sie hat darum nicht ins Mikrofon reden. Sie sagt aber, dass sie bezweifelt, ob die Mandatsvergabe am Anfang des Projekts rechtens gewesen sei. Der Auftrag ist nämlich nie öffentlich ausgeschrieben worden, sondern die Person, die die Grundlagenstudie gemacht hat, hat dann auch gerade die Umsetzung gemacht. Die Ombudsstelle gibt Anina Zimmermann in überraschender Deutlichkeit recht, als das Vorgehen fragwürdig und untransparent sei. Martin Heller findet das unverständlich.
So wird jetzt etwas hochgespielt in einem Maß, wo absolut absurd ist. Und erlaube es mir einen persönlichen Satz noch dazu. Wenn ich mir so anschaue, wie man im Moment dran ist, eine wunderbare Initiative, wo die Leute in Zürich uns beneiden drum, jetzt kleingeredet wird auf so Stammtischniveau, dann finde ich das unglaublich letz und auch schädlich für die eigene Stadt und für die eigene Szene.
Wie es soll weitergehen, das hat jetzt der Regierungsrat in der Hand. Entweder er nimmt die Kritik ernst, oder aber er geht auf und lässt das Projekt nach der Pilotphase einfach versanden.
Der Massimo Rocchi ist vor allem als Komiker bekannt. Jetzt hat es ihn gejuckt und er führt das erste Mal Regie in einer Oper. Im Theater Basel inszeniert er «Lo Speziale» von Josef Haydn auf der kleinen Bühne. Gäste war Premiere. Ein Komiker als Theaterregisseur, wie kommt das raus? Roland Schnetz.
Eine leere Bühne mit einem Orchester in einer Ecke, ein kein Bühnenbild am Anfang, auf der Seite Halogenlicht. Langsam wird im Hintergrund ein riesiger, halbrunder Helgen aufgezogen, drauf ein dickes Engel mit einem Pfeilbogen. Es sieht aus, als würde sich der Amor sein Opfer aussuchen. Dazu kommt noch ein grosser, ovaler Spiegel in einem goldigen Rahmen. Der Spiegel kann man drüllen und der ist dann auch wie eine Tür. Das ist schon das ganze Bühnenbild. Es genügt, um die Geschichte in drei Akten zu erzählen. Im Zentrum der Handlung steht der Apotheker Sempronio, wo sein Mündel die Griletta heiraten will. Aber nicht nur er, auch sein Angestellter Mengone und der Reichkund Volpino haben der Griletta zu tief in die Augen geschaut. Drei Männer also, die alle die gleiche Frau wollen, ein zeitloses Thema. Der Plot ist dann der Nährboden von Verwirrungen und Intrigen. Am Schluss kommt der Apotheker Kilf Mengone zum Handkuss und die Geschichte ist fertig. Gesungen ist die Oper auf Italienisch. Um die Handlung also zu verstehen, müsste man Italienisch können. Und da wird es jetzt spannend. Vielmal werden Opern in anderen Sprachen mit Leuchtschrift übersetzt. So eine Leuchtschrift hat es auch über der kleinen Bühne. Allerdings wird hier nicht der Text übersetzt.
«Guten Abend, ich sollte das Libretto übersetzen, habe aber keine Lust auf Arbeit, wie der Apotheker.»
So wird der Apotheker Sempronio beim Publikum eingeführt. Nachher auch sein Gehilf Mengone.
«Mengone hat wenig IQ und wenig Arbeit.»
Und der dritte Nebenbuhler wird gerade auf seine Rolle im Stück reduziert.
«Der Pfau da hinten ist Volpino.»
Die Leuchtschrift geht dann weiter und erklärt:
«Die drei Herren sind verliebt und nur einer kann sie haben. Jack Stöböck.»
Schnell wird klar, als neben den vier Darstellern in der Geschichte hier noch etwa 50 mitmischt, nämlich über Leuchtschrift der Massimo Rocchi. Einmal charakterisiert er die Leute oder dann kommentiert er, was sie machen. Einmal kommen die Kommentare in Versform daher, einmal sind sie in der Sprache der Sekunders. Es kommt aber auch vor, als er über die Musik etwas sagt.
Was Sie seit 5 Minuten hören, ist nicht Haydn. Dieser Teil ist verschollen und wurde ersetzt.
Da spielt er auf die Musiknoten an, die nicht vollständig überliefert sind und müssen ergänzt werden. Mit diesen Kommentaren steht ein luftiges Element mit quirligen Gedanken. Neben der intensiven Musik entstehen immer wieder Pointen, die das Publikum zum Lachen bringen. Aber nicht alle Pointen sitzen gleich gut. Zum Beispiel die, wo der Apotheker Sempronio von seinem Notar den Ehevertrag aufsetzen lässt. Der Massimo Rocchi sieht in dieser Szene eine Parallele zur Situation bei der Batz. Einer diktiert, einer muss folgen und schreiben. Eine ziemlich gesuchte Parallele. Alles in allem ist es aber eine sehr gelungene Aufführung. Als die Geschichte nicht im Wortlaut übersetzt wird, das wirkt erstaunlich befreiend. Der freie Platz auf dem Leuchtbalken füllt Massimo Rocchi immer wieder mit seinen quirligen Gedanken. So schleicht sich seine Komik auf die Bühne, ohne die Musik und die spielenden Sänger zu konkurrenzieren.
Bald 18 Minuten vor 6 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Basel. Wir kommen zu unserem Wochengast. Er liest heute am Basler Literaturfestival Buch Basel. Er ist von Basel, der Patrick Can. Das Jahr hat er seinen zweiten Roman publiziert, Polarrot. Ein Roman, der auch in die Basler Geschichte eintaucht, und zwar in die Zeit vor und während dem Zweiten Weltkrieg. Ein dunkles Kapitel aus der Geschichte, das er aber leicht erzählt. Marlene Sandrin hat mit Patrick Can geredet.
Patrick Can, beim Lesen von Ihrem Roman Polarrot habe ich wirklich so den Eindruck gehabt, da schreibt einer, der Spass hat an dieser Geschichte, an diesen Figuren. Ist das so gewesen? Also stimmt der Eindruck?
Ja, natürlich. Also, es macht auch Spass, die Figuren und die Welten zu erfinden, obwohl sie auch auf einer realen Folie sind. Aber mit diesen Figuren umgehen und sie ausgestalten und schauen, was sie selber machen, das macht natürlich riesig Spass. Und Farbe reinzubringen und Humor und Komik und Trauer und also eben über den Mensch. Menschlich schreiben, das ist natürlich auch ein grosses Privileg.
Man liest diese Bücher gerne, es ist unterhaltsam. Das liegt auch an dieser Hauptfigur, der Jacques Breiter, ist so ein lockerer Typ, sage ich jetzt mal. Geboren als Köbi Breiter im Toggenburg, so in einfachem Verhältnis aufgewachsen, ist so eine Aufsteigerfigur. Wie würde Sie den beschreiben, die Figur, die also eine ambivalente Figur ist?
Also der Jack hat oder der Köbi oder der Köbele oder der Jacques oder wie immer sich wo nennt, hat eine grosse Antriebsfeder und das ist einfach reich zu werden, offen zu kommen, in Gesellschaftsschichten zu kommen, wo er eigentlich keinen Zugang hat normalerweise. Und er ist nicht ganz der Dümmste und hat so eine Bauernschlauheit und die setzt er sich eben ein und dort ist er sehr wandelbar und kann sich diesen Sachen angleichen, also auch wie ein Chamäleon, bis zum Namensgebung, die er sich selber nennt. Und Bauernschlau, Schlawiner.
Ich muss noch sagen, das Buch spielt in den 30er Jahren oder vor dem Zweiten Weltkrieg und dann während dem Krieg. Er ist auch eine problematische Figur, muss man sagen, weil er schreckt ja von nichts zurück, macht Karriere in einer Basler Chemiefirma, verkauft den Farbstoff, eben den Farbstoff, der Polarrot heisst, dann nach Nazi-Deutschland, schmuggelt Gold von bedrohten Juden in die Schweiz über, gegen Provision, tut dann auch Menschen schmuggeln, auch gegen Provision. Wieso haben Sie so eine Figur erfunden, so einen Typ?
Also, ich habe, so wenn ich bei Zummer recherchiert habe, das Gefühl gehabt, in der Schweizer Literatur gibt es wenig Figuren, die im Zweiten Weltkrieg handeln, die von unten kommen. Ich habe bewusst eine Figur machen, die von der Zeit gestaltet ist und die nicht die Zeit gestaltet.
Was heisst das?
Das heisst, dass sie von den Umständen geprägt wird, in den Umständen entsprechend handeln muss. Also, er ist arm, er will reich werden, er muss sich allem anpassen, oder? Und er geht da eigentlich einfach gerade durch. Also, er kümmert sich nicht, was links und rechts ist, was die politischen Sachen sind, sondern er geht gerade durch, will Kohle machen und das ist eigentlich sein Prinzip. Dass er da dabei eben auch schlau, mit Charme, agiert. Das macht ihn, glaube ich, auch sympathisch, dass er auch eine menschliche Seite hat. Er hat seine normalen Gefühle. Aber in seinem Blickfeld ist wirklich immer das Reichwerden nach oben kommen unter allen Umständen. Und das ist natürlich extrem spannend in einer Zeit wie der Zweite Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, während dem Zweiten Weltkrieg, weil dort tut sich das natürlich zuspitzen und macht es natürlich auch dramatischer. Und das kommt dann eigentlich im Buch und der Geschichte zu gut. Oder?
Auf dem Umschlag steht auch, dass so eine politisch unkorrekte Heldzeit, ist das auch ein bisschen so Provokation?
Ja, ich glaube, dass heutzutage mit der Political Correctness, dass man da eigentlich so eine Gleichmacherei macht. Und am Schluss reden wir nicht mehr von Mensch zu Mensch, um was es eigentlich geht, was man auch in der Politik machen sollte. Man nennt die Sachen nicht beim Namen, sondern man umschreibt alles und am Schluss weiss niemand, wer was gemeint hat. Und der Jack Breiter und der Geschichte ist einfach sehr direkt. Und ich glaube, das ist das, was der Alex Gappi gemeint hat, als er das politisch unkorrekt genannt hat. Weil er ist nicht moralisch, er schaut nur für seinen Eigennutz. Er geht nicht gerade über Leichen, aber der Egoismus und die Gier, die ist einfach bei ihm zentral. Und ich glaube, das ist es dann, dass man das einfach ungeschminkt durch 350 Seiten Buch laufen lässt oder so ein.
Sie sind 1962 geboren, also nach dem Krieg. Sie haben die Zeit selber nicht erlebt. Macht es das für Sie einfacher, über die Zeit anders zu schreiben?
Ja, ich glaube, also ich habe einen sehr grossen Respekt vor den Leuten, die in dieser Zeit gelebt haben. Und ich glaube, was das Buch auch auszeichnet, ist, dass es überhaupt keine Moral hat. Also, dass es nicht irgendwie der moralische Finger und die sind damals und hätten nicht und überhaupt, oder? Weil das war mir eben das Anliegen gewesen, dass die Geschichte so erzähle, als wäre ich in dieser Zeit. Und ich hätte für mich nie die Hand ins Feuer heben, dass ich da irgendwie wirklich politisch völlig korrekt, super und immer auf der richtigen Seite stehend durch die Zeit läuft gekommen wäre. Und das haben wir eigentlich dann auch den Antrieb gegeben, die Geschichte so erzählen durch die Weltkriegszeit und auch zeigen, dass es eine Schweiz gegeben hat, wo Menschen agiert haben und das Zeug einfach gemacht haben, oder?
Sie haben auch einen persönlichen Bezug, offensichtlich durch Ihren Onkel. Sie widmen Ihrem Onkel, der auch Jacques heisst, das Buch. Ist das von dort auch, dass die Gedanken reingekommen sind?
Ja, der Onkel Jacques, der war wirklich im KZ gewesen. Der hat in Basel Geld, aber auf einem ganz niedrigen...
Also wie auch die Hauptperson im
ja,
Roman.
Ja, mit der Jack Breiter hat er auch Geld von Juden nach Basel gebracht, aber auf einem ganz anderen, viel niedrigeren Niveau. Und ist dann ins KZ gekommen, weil er verwutscht worden ist und hat dann, das habe ich dann durch seine Tochter erfahren, gesagt, er hat das nie aus humanitären Gründen gemacht, sondern ihm sei es immer ums Geld, um den Stutz gegangen. Und das haben wir eigentlich der Faden oder der Grundantrieb für das Buch oder für die Grundhaltung von dem Jack Breiter gegeben. Eben zu sehen, es waren Menschen, die einfach in dieser Zeit auch zum Teil gar nicht gewusst haben, was richtig und falsch ist. Das kann man ja in der Zeit, wenn man selber lebt, nicht. Man kann die Ohren aufhalten, die Augen aufhalten, sich irgendwie etwas zurechtlegen, aber man kann es nie irgendwie sagen, ob es am Schluss richtig war, oder? Weil das entscheidet die Geschichte.
In diesem Roman greifen Sie ein Kapitel auf von der Basler Geschichte, wo man sich auch nicht so gerne daran erinnert. Chemiefirmen, die gute Geschäfte gemacht haben mit Nazi-Deutschland. Geigi war darunter, Zando. Die Firmen haben sich bereichert. Wie haben Sie das Gefühl gehabt, das ist ein guter Stoff so für einen Roman?
Ja, ich finde es natürlich relativ spektakulär, dass Geigi jetzt im Speziellen das Rot für die Hakenkreuzfahne und Blau für die Gala-Uniformen von der SS geliefert hat. Das ist einfach toll, wenn man dann die Hauptfigur zum Verkäufer von dieser Farbe machen kann. Das hat natürlich auch etwas, einfach, was literarisch toll ist und von der Geschichte erzählen hat. Es ist ja nichts Böses, dass die ein Geschäft gemacht haben mit Nazi-Deutschland. Sie haben ja am Anfang nicht gewusst, wo es hingeht. Was mich dann aber ein bisschen erschreckt hat, ist mit welcher... Also ohne mit den Wimpern zu zucken, haben sie dann, sich sehr, sehr früh, nämlich 33, 34, schon als Juden frei erklärt. Und das hat dann schon Das ist mir dann schon noch eingefahren, oder? Mit wie schnell das gegangen ist und wie direkt und so fort, oder?
Das, was Sie jetzt erzählt haben, das ist auch bekannt worden vor über 10 Jahren in der Recherche von der Berger-Kommission. Jetzt haben Sie das nochmal so als Fiktion gebracht in einem Roman. Ist das irgendwie auch ein Weg für Sie, dass man wieder mal den Basler und Baslerinnen erzählt, wie das gegangen ist?
Ja, und es ist ein Kapitel von unserer Stadt, wo ja an der Grenze zu dem Nazi-Deutschland war, was für die Leute damals sicher auch eine sehr schwierige Situation war und wo die einen so und die anderen so durch das durchgekommen sind, oder? Ich meine, ich habe meine Stadt irrsinnig gern und ja, dann kann man auch diese Kapitel auflegen. Man kann ja heute wirklich darüber reden, oder? Und eben, es ist ja auch bekannt, dass das gesehen ist. Das heisst, es ist eben nicht so bekannt, oder? Obwohl sogar der Blick das mal aufgenommen hat damals, im 2001, hat geschrieben, auch das noch, wir verkauften den Nazis die Farbe für ihre Fahnen, oder? Was mich dunkt, ist auch ein bisschen, man muss ein bisschen vielleicht aufpassen, man hat den Berger-Bericht aufgrund von diesen UBS-Geschichten in Auftrag gegeben, man hat einmal wollen aufräumen und seither ist in der Schweiz einfach nichts mehr passiert zu diesem Thema. Also wir haben es quasi einfach mit ganz tollen Historikern, wie eine Art Persilschein gegeben, oder? Und that's it. Und ich habe gedacht, da steckt einfach, es steckt noch viel mehr Geschichten stecken drin, oder?
Haben Sie denn Reaktionen gehabt von Leuten, die Ihren Roman gelesen haben?
Ja, sehr viele Reaktionen gehabt von Leuten, die ja, das eben toll gefunden haben, dass die Geschichte so ohne den Moralfinger aufzuheben, erzählt worden ist. Ja, vor allem auch tolle Reaktionen gehabt aus Deutschland, wo das Buch als praktisch Parabel auf die Schweiz gelesen wird. Und auch von Leuten, die sagen, sie sind froh, dass sie einfach mal etwas haben können über den Zweiten Weltkrieg lesen, ohne dass sie immer mit dem Zeigefinger auf ihre Schuld hingewiesen sind, sondern einfach eine Geschichte von einem Menschen, der dort durch muss.
Ihren Roman kann man auch ein bisschen als Zeitreise lesen. Es ist ein bisschen eine Zeitreise. Man spürt irgendwie die Zeit und wie das Leben dort war in den 30er, 40er Jahren. Wie machen Sie das, dass Sie das so überbringen können? Können Sie da viel recherchieren oder Ihre Fantasie spielen?
Beides. Also, man darf sich nicht zu recherchieren. Also, man erzählt am Schluss eine Geschichte und dann kommt, glaube ich, einfach noch Einfühlungsvermögen. Wie war das dort gewesen, oder? Wie wäre ich dort gewesen? Was habe ich angehabt? Zum Beispiel, die Städte sind wahrscheinlich schwarz gewesen, weil alle mit Kohle und Holz geheizt haben. Die Autos hatten keine Katalysatoren gehabt, oder? Die Arbeitslosen sind so gewesen. Die Politik hat so richtige Kommunisten gegeben. Man muss sich dann halt einfach reindenken. Und ich glaube, das ist mir nicht schlecht gelungen.
Noch kurz für Ihren Werdegang schauen, so für Ihre Biografie. Sie haben als Werber geschafft. Polarrot ist Ihr zweiter Roman. Das erinnert so an einen der bekanntesten Schweizer Schriftsteller im Moment, Martin Sutter, der auch Werber war. Ist das so ein typischer Werdegang, dass man als Werber irgendwann von einem Roman schreiben?
Also ich habe 2,5 Jahre mit Martin Sutter selber geschafft. Und wir haben dort viel eigentlich darüber, also sagen wir mal so, jeder Werbetexter, sein Traum ist, am Schluss ein Buch zu schreiben, oder? Das ist wie bei den Grafikern, die wollen am Schluss Künstler werden oder malen und ausgestellt werden. Und wir haben dann noch relativ oft, wir sind zusammen zurückgefahren, der Martin Sutter hat auch in Basel gewohnt, sind wir zurück auf Zürich gefahren und wir haben oft über Literatur diskutiert. Und sind eigentlich immer, haben beide das vom amerikanischen Storytelling gehabt, wo eigentlich dort in der Schweiz eher ein bisschen verpönt worden
ist. Also wirklich Geschichten erzählen.
Geschichten erzählen. Ganz einfach. Eine gute Geschichte, gut erzählen. Das gibt einen guten Roman. Und ja, er hat 10 oder 12 Jahre früher angefangen. Und er hat eigentlich ein ganz tolles Feld aufgemacht für Schweizer Literaten, die eben auf dieser Schiene sind, wie auch der Alex Gappi zum Beispiel, wo man sieht, dass die Schweizer auch grosse Geschichten können erzählen können.
Und Ihr nächster Roman hat auch wieder mit Basel zu tun?
Eventuell. Vielleicht geht es auch ganz nebeneinander stehen. Aber meine Wurzeln sind da, also irgendwo muss ich ja von dem erzählen, wo ich kenne, und das ist Basel. Und da ist der Ausgangspunkt. Wahrscheinlich.
Das sagt der Basler Autor Patrick Can im Gespräch mit der Marlene Sandrin. Der Roman «Polarrot» ist im Braumüller Verlag erschienen. Jetzt ist es gerade 5:56 und da ist unsere Schlusszusammenfassung. Die Münchensteiner ARFA gibt nächstes Jahr die Röhrenproduktion auf. 61 Arbeitsplätze werden gestrichen. Die Nachfrage sind massiv zurückgegangen. Die Aussichten sind schlecht und auch der Euro-Wechselkurs macht im Unternehmen zu arbeiten, sagt ARFA. Der Christian Müller will jetzt doch nicht in die Basler Regierung. Seine Kandidatur kann er aber nicht mehr zurückziehen für einen zweiten Wahlgang. Annehmen wurde eine Wahl aber nicht, falls er gewählt wurde, hat er bekannt gegeben. Ausser dem Baschi Dürr ist jetzt noch der Damian Heitzmann im Rennen. Das Wetter von der Christine Jutz von SF Meteo.
In der Nacht kommt es stellenweise schon regnen und die Temperaturen sinken auf rund 6 Grad. Es bleibt also recht mild. Am Samstag ist es zwar bewölkt, aber längstens nicht überall gleich nass. Am häufigsten regnet es in den Bezirken Laufen und Arlesheim. Zissach ist es weniger nass. Der Föhn kommt zwar nicht bis in die Region, trotzdem ist es mild mit rund 12 oder 13 Grad. Der Sonntag geht dann das erste Mal trüb und nass weiter. Am Nachmittag lässt der Regen dann aber wahrscheinlich nach und es gibt vielleicht sogar die ersten Aufhellungen, bevor die Sonne untergeht. Mit 9 Grad wird es am Sonntag aber deutlich kühler.
Und wie immer morgen Samstag am Mittag die Sendung von allen Regionalredaktionen.
Regionaldiagonal bringt der Abgang vor Wochen. Es gibt auch kaum einen Zang in einem Schweizer Mau, der nicht zumindest einmal mit Elmex geputzt wurde. Und jetzt soll diese Schweizer Zahnpasta aus dem Baselland weg auf Polen. Und dann gibt es in dieser Sendung der Karl Schmucki, der für das Lokalblatt über den FC Gossau schreibt. Einmal sei der Goal in dieser Welt vom Platz herumgelauert. Da hat er gedacht.
Ja, vielleicht ist er zu lange im Ausgang gewesen, oder er hat vielleicht private Probleme, die ihn ablenken. Aber an so etwas habe ich natürlich damals gerne dran gedacht.
Dass das dann vor 3 Jahren ein türkisches Spiel könnte sein, der Goalie hat geholfen von Wettbetrüger und diese Woche vor Gericht. Und der bietet Regionaldiagonal die geografische Erkenntnis vor Wochen.
Die Innenstadt von Zürich ist eingekesselt, umgeben von Bergen.
Und weil die Berge so hoch und stotzig waren, brauche ich es als Idee vor Woche zu Zürich einen Velolift. Morgen Mittag nach der 12. DRS1.
Und mehr vom Regionalschnall Basel, dann wieder morgen oben um 5:30. Ein schönes Wochenende. Am Mikrofon verabschiedet sich der Marcel Jäcki.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.